RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. Union und SPD haben entspannt auf einen möglichen Zwist in der geplanten Koalition reagiert. SPD-Chef Klingbeil forderte, das Verbindende in den Vordergrund zu rücken und nicht das Trennende. Jan Busche.
Hintergrund sind Äußerungen von CDU-Chef Merz. Der designierte Bundeskanzler hatte unter anderem einen baldigen Anstieg des Mindestlohns auf 15 Euro angezweifelt. CDU-Generalsekretär Linnemann sagte dazu im Bericht aus Berlin, die 15 Euro seien laut Regelwerk möglich. Am Ende entscheide aber die Mindestlohnkommission. Bei der SPD dürfen von Dienstag an Parteimitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen.
Die USA haben den russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Sumy mit mindestens 32 Toten und 100 Verletzten scharf kritisiert. Der US-Sondergesandte für die Ukraine, Kellogg, schrieb auf X, der Beschuss von zivilen Zielen überschreite die Grenzen des Anstands. Der Angriff erfolgte 2 Tage nach einem Treffen des US-Sondergesandten Witkoff mit dem russischen Präsidenten Putin. 2 russische Raketen waren gestern Morgen im Stadtzentrum von Sumy eingeschlagen. Berlins Innensenatorin Spranger prüft, mehr Messerverbotszonen in der Stadt einzurichten. Sie sagte dem RBB, dass sie sich ein solches Verbot im öffentlichen Nahverkehr vorstellen könnte. Dorothea Echte.
Waffen- und Messerverbotszonen seien nicht nur ein rechtliches Instrument, sondern auch ein Signal an die Stadtgesellschaft. Der Rechtsstaat müsse entschieden gegen Messerangriffe vorgehen. Messer- und Waffenverbotszonen machten verdachtsunabhängige Kontrollen durch die Polizei möglich, so Spranger. Seit Mitte Februar gibt es bereits 3 Messerverbotszonen in Berlin, am Leopoldplatz, am Görlitzer Park und am Cottbusser Tor.
In Washington beginnt heute ein Wettbewerbsprozess gegen den Internetkonzern Meta. Der Facebook-Mutter wird vorgeworfen, Instagram und WhatsApp zu überhöhten Preisen gekauft zu haben, mit dem Ziel, aufkommende Konkurrenz auszuschalten. Vor Gericht will die US-Wettbewerbsbehörde FTC nachweisen, dass Meta durch die Übernahme eine Monopolstellung erhalten hat. Sollte Meta in dem Verfahren unterliegen, könnte es gezwungen werden, Instagram und WhatsApp zu verkaufen. Die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga am Sonntag. Eintracht Frankfurt, Heidenheim 3:0 und Bremen-Stuttgart 2:1. Alba Berlin setzte sich in der Basketball-Bundesliga in Ludwigsburg mit 79:63 durch. Und das Frauenteam von Alba Berlin gewann im Kampf um die deutsche Basketballmeisterschaft gegen Saar Louis mit 55:52. Damit glichen sie in der Halbfinalserie zum 2:2 aus. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht wechselnd bewölkt, vereinzelt auch Schauer bei 10 bis 7 Grad, am Tage bei Sonne und Wolken, vor allem am Nachmittag vereinzelt Schauer oder Gewitter und das bei Maximalwerten von 19 bis 23 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Eine Gefahreninformation für Sachsen-Anhalt. Das Umweltamt warnt die Ortschaften Zilli, Dersheim, Hessen und Hessendamm vor einer Verunreinigung des Baches Dersheimer Aue. Es soll dort kein Wasser entnommen werden. Und Berlin, die A100 Stadtring Richtung Wedding, ist in Höhe Dreieck Funkturm bis 5 Uhr früh noch gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg kommt sie mit Birgit Hasselbusch. Willkommen. Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz haben gestern für Unruhe gesorgt. In einem Interview äußerte er Zweifel daran, dass der Mindestlohn im nächsten Jahr tatsächlich auf 15 Euro steigen werde. Und auch eine Senkung der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen sei nicht gewiss. Zentrale Themen der SPD. Im Bericht aus Berlin hat Moderatorin Anna Engelke mit dem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gesprochen und ihn gefragt, ob jetzt die Einkommensteuerreform kommt oder nicht.
Frau Engelke, ganz ehrlich, ich meine, natürlich werden wir jetzt im Sommer loslegen. Gerade die Wirtschaft müssen wir wieder ankurbeln. Aber ansonsten brauchen wir Wachstum. Wenn wir kein Wachstum bekommen, ist vieles obsolet. Das muss man einfach ehrlich sagen. Und da müssen wir uns alle ehrlich machen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Koalitionsvertrag eine Basis legt für Wachstum. Und dann werden wir auch in 2 Jahren entlasten können bei der Einkommensteuer. Ist für mich, jeder, der mich kennt, weiß, dass eines der wichtigsten Punkte, die wir haben, dass wir nicht belasten, sondern entlasten. Dass wir für die Menschen da sind, die jeden Tag aufstehen, arbeiten gehen und dieses Land am Laufen halten. Und deswegen bin ich mir da mit Friedrich Merz völlig einig.
Die Einkommensteuerreform, die stellen Sie jetzt so etwas als wackelig dar, aber die Unternehmenssteuerreform, da halten Sie dran fest, 2028.
Ja, man muss das klar sagen, es hört sich ein bisschen sperrig an, das Thema Abschreibung. Wir entlasten den Mittelstand, wenn man investiert. Und zwar so stark wie seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ist viel wichtiger im ersten Schritt als die Senkung der Körperschaftssteuer. Und deswegen ist es richtig, dass wir jetzt direkt einsteigen in große Abschreibungen, damit wir das dritte Rezessionsjahr in Folge möglichst nicht erleben und möglichst 2026 wieder einen Schub bekommen. Deutschland ist ein Exportland. Deutschland ist ein tolles Land mit einem starken Mittelstand und der muss jetzt gepusht werden, der muss angetrieben werden und das geht mit Abschreibung und dann gehen wir rüber in eine Unternehmenssteuerreform. Deswegen ist das richtig angelegt. Wir müssen es nur machen, Frau Engelke.
In Sachsen-Anhalt, wo ja im nächsten Jahr Landtagswahlen sind, da gibt es jetzt diese Forderung von Ihren eigenen Leuten. Und zwar, der CDU-Kreisverband Harz fordert im Ergebnis der Bundestagswahl 2025 in allen ostdeutschen Bundesländern die CDU Deutschlands zur Aufhebung des sogenannten Unvereinbarkeitsbeschlusses auf. Wie wollen Sie diesen Druck der Basis aushalten?
Indem wir bessere Politik machen. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass sehr viele Menschen die AfD wählen aus Protest. Sie waren unzufrieden mit der Ampel und das darf nicht nochmal passieren. Wenn wir jetzt Politik für die Menschen machen, gerade beim Thema innere Sicherheit, Migration, Wirtschaft, aber auch in sozialen Themen, das Bürgergeld abschaffen und wieder ein gerechtes System schaffen, dann werden wir auch Vertrauen zurückgewinnen.
Das Thema Mindestlohn, 15 Euro Mindestlohn, ist ein Aufreger. Jetzt geht Ihr Koalitionspartner, Ihr zukünftiger, die SPD, daher und sagt, der Mindestlohn von 15 Euro wird in jedem Fall kommen, wirbt auch damit. Wie reagieren Sie darauf? Weil Friedrich Merz ist an der Stelle ja sehr viel zurückhaltender.
Ich bin da entspannt. Ich bin selbst ein Buchhändlerkind und lese immer dort es nach, wo es steht. Das ist ein Koalitionsvertrag und dort steht, dass nicht Politiker im Plenarsaal des Deutschen Bundestages die Mindestlöhne festsetzen, sondern Tarifpartner in einer sogenannten Mindestlohnkommission. Die hat sich, Frau Engelke, und das ist neu, eine neue Geschäftsordnung gegeben. Dort steht drin, dass man sich orientiert an der Tarifentwicklung, aber auch an einem sogenannten Medianlohn, 60%. Und dann sind 15 Euro erreichbar. Aber am Ende wird es die Mindestlohnkommission entscheiden. Nichts anderes steht da drin. Es bleibt weiter in der Mindestlohnkommission. Es wird nicht im Deutschen Bundestag gemacht. Und so haben wir das vereinbart. Und deswegen sollten wir an der Stelle entspannter sein.
Wenn man Ihren Koalitionsvertrag anguckt, fällt auf, es werden viele Leute entlastet bzw. bekommen mehr Geld. Die Rentner, die Mütter, die Pendler, die Bauern. Für wen gibt es eigentlich Zumutungen?
Wir werden über das Thema Sozialversicherungsbeiträge reden müssen. Dort stehen auch Sachen drin, zum Beispiel im Gesundheitsbereich werden wir ein Primärarztsystem einführen. Das heißt, in Zukunft kann ich nicht mehr 6, 7 Fachärzte auf einmal besuchen, sondern muss erst zum Hausarzt und es gibt eine Überweisung. Wenn Sie so wollen, ist das eine Änderung. Zumutung nenne ich es nicht, sondern einfach effizientes Arbeiten. Wir haben 1 Milliarde Arztbesuche im Jahr bei 83 Millionen. Das sind 12, 13 pro Kopf. Das ist zu viel. Wir müssen effizienter werden. Und deswegen gerade in dem Bereich Sozialversicherung müssen Reformen kommen. Das kann nicht so weitergehen. Wir müssen eigentlich zurück Richtung 40% und nicht Richtung 45% Sozialversicherungsbeiträge und mehr.
Sagt der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann im Bericht aus Berlin. In der Debatte um den Koalitionsvertrag und die Äußerungen von Friedrich Merz hat sich auch SPD-Chef Lars Klingbeil zu Wort gemeldet.
Es gilt das, was im Text steht, dass die Mindestlohnkommission, wenn sie sich an all die Kriterien hält, die mittlerweile in der Geschäftsordnung, ich finde, Carsten Linnemann hat das gut beschrieben, in der Geschäftsordnung drin sind, der Mindestlohnkommission, dann erreichen wir 2026 die 15 Euro. Und das will ich Ihnen schon im Grundsatz sagen. Wir haben einen Koalitionsvertrag, der sehr klar die Leistungsträger, die Fleißigen, die Anständigen in dieser Gesellschaft in den Fokus rückt. Bei der Frage Tarifbindung, bei der Frage Rente, bei der Frage Löhne, bei der Frage auch Investitionen in Infrastruktur. Da ist vieles drin, was wir gemeinsam haben. Und ich rate uns allen, dass wir nicht das Trennende suchen in der Koalition, sondern das gemeinsam in den Vordergrund stellen. Ich habe gerade 1,5 Jahre Streit in der Ampel hinter mir. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass wir in der neuen Regierung jetzt nicht so starten, wie die alte Regierung aufgehört hat.
Soweit SPD-Chef Lars Klingbeil. Die Sozialdemokraten starten morgen am Dienstag ihre Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag. Bis zum 29. April kann abgestimmt werden. Von den Jusos gibt es schon massive Kritik. Mehrere Verbände haben dazu aufgerufen, den Koalitionsvertrag abzulehnen. In Schleswig-Holstein, in Berlin und auch in Bayern. Über die dortige Debatte berichtet Anne Wilsdorf.
Zwei Stunden lang haben die 75 Juso-Delegierten in Augsburg leidenschaftlich über den Koalitionsvertrag debattiert. Im Zentrum die Beschlüsse zu Migration, Steuern und Bürgergeld. Tim Siebeneicher und Simon Reichmann.
Ich finde, wenn wir den Aufstieg der AfD noch stoppen wollen, müssen wir die Dinge anders machen. Wir brauchen unseren eigenen, guten und progressiven Populismus, der sagt, wir stehen an eurer Seite und der Feind ist nicht ein Migrant, eine Transperson, sondern der Milliardär.
Als Jusos werden wir nicht tatenlos zusehen, wenn die SPD im Bundestag ihre eigenen Errungenschaften wieder abschafft, wenn Symbolpolitik auf dem Rücken von Geflüchteten gemacht wird und wenn wir hart arbeitende Menschen einfach verarschen.
Gemeint sind vor allem die geplanten Verschärfungen bei Migration und Asyl, die Abkehr vom Bürgergeld, die Aufweichung des 8-Stunden-Tages zugunsten einer Wochenarbeitszeit und die fehlenden Reichensteuern. Die Abstimmung danach fällt einstimmig gegen den schwarz-roten Koalitionsvertrag aus, weil er die enorme Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft nicht löse, so der Vorsitzende der bayerischen Jusos, Benedikt Lang.
Der Koalitionsvertrag heißt aus Verantwortung für Deutschland. Wir sagen, aus Verantwortung für echte Gerechtigkeit kommen wir zum Ergebnis, diesen Koalitionsvertrag abzulehnen.
Sollte die Mehrheit der Genossen in den nächsten zwei Wochen beim SPD-Mitgliederentscheid mit Nein stimmen, dann fordert Lang Nachverhandlungen. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge hält das für unrealistisch. Die Asylvorstellungen der Union könne man höchstens in einer gemeinsamen Regierung abschwächen.
Wenn wir zusammengehen, dann schaffen wir es hoffentlich, die Union zu deradikalisieren in den nächsten 4 Jahren. Ich meine, ein bisschen sind sie ja schon in der finanzpolitischen Realität angekommen. Ich hoffe, das gilt dann hoffentlich auch für andere Bereiche.
Die Zustimmung von CDU und CSU zur Aufhebung der Schuldenbremse und damit zu 1 Billion Euro an Investitionen auf Kredit lobt Carsten Träger, der Vorsitzende der bayerischen SPD-Bundestagsabgeordneten, als größten Punktsieg für die Sozialdemokraten. Sein Werben für eine Zustimmung der Jusos war allerdings vergebens.
Es ist eine schöne Gelegenheit, mal wieder einen Denkzettel zu verteilen. Aber es ist nicht angemessen, finde ich, und es ist auch nicht der Weg, der uns wieder in die Mehrheitsmitte der Gesellschaft führt.
Dabei sei doch der Koalitionsvertrag bei aller berechtigten Kritik, so Träger, unterm Strich deutlich besser als die 16%, die man bei der Bundestagswahl erreicht habe.
Anne Wilsdorf darüber, dass die Jusos den Koalitionsvertrag ablehnen, an einem Wochenende mit vielen Statements und einiger Unsicherheit rund um die Koalitionsversprechen. Wir blicken nach Maskat, Omans Hauptstadt. Da gab es an diesem Wochenende ein erstes Treffen zwischen zwei Erzfeinden, den USA und Iran. Ziel ist es, die Gespräche über das umstrittene iranische Atomprogramm wieder aufzunehmen. Ist damit ein Anfang gemacht für eine Lösung in diesem seit Jahrzehnten dauernden Atomstreit mit dem Iran? Das hat meine NDR-Kollegin Janine Albrecht den deutsch-iranischen Politikwissenschaftler Ali Fatollah Nejad gefragt.
Ich glaube, diesmal haben wir es mit einer anderen Situation zu tun als noch vor einem Jahrzehnt, als es ja zum Atomdeal 2015 gekommen ist. Diesmal haben wir natürlich den neuen Faktor Trump in den USA. Dann haben wir die geopolitische Zäsur im Nahen Mittleren Osten letztes Jahr, wo die iranische Achse des Widerstands zerbrochen ist. Und wir haben eine so desolate Wirtschaftskrise innerhalb der Islamischen Republik wie noch nie zuvor. Also ist die Vulnerabilität der iranischen Seite auch sehr, sehr groß.
Ist das Ihrer Einschätzung auch der Grund, dass sich Iran überhaupt auf diese Gespräche eingelassen hat, wo ja schon die Frage, ob das jetzt indirekte oder direkte Gespräche zwischen USA und Iran sind, ja quasi ein Politikum ist?
Absolut richtig. Der Begriff Politikum stimmt absolut. Der oberste Führer der Islamischen Republik, also das de facto Staatsoberhaupt, hat dem eine Absage erteilt. Er hat sogar Gespräche als quasi idiotisch bezeichnet. Jetzt kommt aber ein Rückzieher. Also die iranische Seite ist immens unter Druck.
Sie haben gerade schon die religiöse Führung im Iran angesprochen. Wie groß ist da auch gerade im Iran selber von innen heraus auch der Druck auf die Ayatollahs, die ja die USA bislang ja sogar auch als Satan bezeichnen?
Das Staatsoberhaupt ist nicht nur der religiöse Führer, sondern darüber hinaus sogar der politische und militärische Führer. Und zum Machtkern gehören hinzu nicht nur die Kleriker, also die Ayatollahs, sondern auch die islamischen Revolutionsgarden, also das Militär in Iran. Und die wissen ganz genau, dass sie auch militärisch mit dem Rücken zur Wand stehen. Die Israelis haben letztes Jahr die gesamte iranische Luftabwehr ausgenockt.
Sehen Sie denn in der Situation, in der sich Iran gerade befindet, wie Sie sie ja auch gerade geschildert haben, die Schwäche des Iran aktuell, vielleicht eine Chance für eine friedliche Wendung in diesem Konflikt, der ja schon lange währt? Oder ist diese momentane Schwäche Irans auch eher vielleicht, führt es vielleicht auch eher dazu, dass Israel und die USA das für einen Militärschlag nutzen könnten, wenn die Verhandlungen nicht so verlaufen, wie sie es wollen?
Ich glaube, vieles hängt davon ab, was denn wirklich verhandelt wird. Wir haben nun erste Gespräche gehabt zwischen beiden Seiten. Diese Gespräche sollen nunmehr fortgesetzt werden. Nächsten Samstag die Iraner versuchen natürlich, dass es nur auf die Atomfrage beschränkt wird. Aber falls es ihnen solch eine Beschränkung gelingen sollte, ist die Frage, ob sie damit leben können, das, was die Trump-Administration wohl haben möchte, dass das gesamte Atomprogramm eingestampft wird. Und darüber hinaus ist die große Frage, ob es um viel mehr geht als um das Atomprogramm, sondern auch um das iranische Raketenprogramm und um die iranische Finanzierung der regionalen Milizen. Falls diese zwei letzten Themen sogar auch Teil der Verhandlungen sein sollten, dann sehen die Karten für die iranische Seite doch sehr schlecht aus und man müsste befürchten, dass sehr viel von dem Businessmodell, von dem, was die Islamische Republik eigentlich tagtäglich tut und wie sie ihre Macht erhält und projiziert, eingeschränkt wird.
Was hören Sie da im Moment auch aus dem Iran? Wie wird das dort auch von den Menschen wahrgenommen, dass jetzt eben die US-Regierung da auf den Iran zugegangen ist?
Es gibt innerhalb der iranischen Bevölkerung bei dieser Frage eigentlich keine großen Illusionen. Die Menschen wissen ganz genau, dass diese Feindschaft gebraucht wird von seitens der Machtelite, um ihre Herrschaft zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite ist die iranische Gesellschaft innerhalb des Nahen Mittleren Ostens wahrscheinlich die pro-westlichste, auch die pro-amerikanischste. Und man weiß auch, dass die Wirtschaftskrise eher sekundär mit den amerikanischen Sanktionen zu tun hat und dass die Wirtschaftskrise in erster Linie handgemacht ist. Also eine Folge des Missmanagements, der Korruption der Elite. Also gibt es da nicht sehr viele Hoffnungen, dass es da zu einem Durchbruch kommt, der auch im Endeffekt der iranischen Bevölkerung zugute käme.
Soweit Einschätzungen von dem Politikwissenschaftler Ali Fatollah Nejad. 1.17 Uhr ist es jetzt.
Die ARD-Infonacht.
Verbotene Bücher, Banned Books, das ist der Titel einer Ausstellung in Schleswig-Holstein. Die Universitätsbibliothek Kiel greift damit ein hochaktuelles Thema auf, die Zensur von Literatur. Bis Ende April zeigt die Ausstellung Beispiele von Buchverboten in der Geschichte und Gegenwart. Dabei geht es sowohl um die Bücherverbrennungen im nationalsozialistischen Deutschland als auch um gegenwärtige Zensurmaßnahmen, insbesondere in den USA. Jens Zacharias hat die Ausstellung besucht.
Ja, schauen Sie mal. Und jetzt stehen wir hier direkt davor.
Charles Dickens.
Verboten. Auch die Farbe Lila von Alice Walker, von Steven Spielberg verfilmt 1986, für 11 Oscars nominiert.
Color Purple. Eins meiner Lieblingsbücher.
Und für Ausstellungsbesucherin Anja natürlich hier nicht verboten, aber in den USA jedenfalls an Schulbibliotheken, erklärt Ausstellungskuratorin Daniela Markus.
Also in diesen letzten 3 Schuljahren gab es Verbote in 43 Bundesstaaten von 50.
Besucherin Randy und Giselle finden die Ausstellung Banned Books, zensiert, verboten, verbrannt, an der Kieler Uni ist einen Besuch wert.
Ich habe die heute Morgen oder jetzt gerade eben erst entdeckt und ich finde es echt spannend zu sehen und auch zu sehen, welche Bücher, die gebannt sind, ich selbst schon gelesen habe.
Ich finde es auch richtig, richtig toll. Also ich habe mich damit auch schon ein bisschen privat beschäftigt und das nochmal so im Vorbeilaufen zu sehen und nochmal so genau die Zahlen zu haben, das ist echt toll.
Die Ausstellung konzentriert sich dabei nicht nur auf die aktuelle Situation in den USA, sondern blickt auch in andere Länder und die Vergangenheit.
Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner.
Während der NS-Zeit wurden auch hier in Deutschland Bücher verboten und verbrannt. Ab 1933 praktisch überall im Land, auch am 10. Mai in Kiel.
Da gibt es ja hier auch am Wilhelmplatz diese Gedenktafel.
Pünktchen und Anton, das fliegende Klassenzimmer im Nazi-Feuer.
Und Erich Kästner war ja sogar anwesend, als seine eigenen Bücher verbrannt wurden. Und hat dann ja auch darüber geschrieben.
Die Ausstellung zeigt die Situation auch in der damaligen DDR und bringt viele aktuelle Statistiken, Listen und Zahlen und nimmt auch die Situation der Bibliothekarinnen und Bibliothekare in den Vereinigten Staaten in den Fokus.
Seit, ich glaube, 2 Jahren, das steht hier drüben, gibt es in einigen Bundesstaaten sogar die Gefahr einer Inhaftierung, wenn BibliothekarInnen gebannte Bücher zur Verfügung stellen.
Und das für Bücher wie Drachenläufer, Harry Potter, The Hate U Give, das Lied des Achilles von Madeline Miller oder The Handmaid's Tale, Report einer Magd von Margaret Atwood.
Margaret Atwood hat dann damit reagiert, dass sie von ihrem Verlag ein nicht verbrennbares Exemplar hat herstellen lassen.
All diese Bücher werden von...
Das sind Privatpersonen.
...bei der örtlichen Schule angezeigt, darunter auch das Tagebuch der Anne Frank. Eine Begründung wird gesucht, die in diesem Fall ungläubiges Staunen hervorruft und die Frage, ob das Buch vorher denn tatsächlich gelesen wurde.
Der Grund ist so unbegreiflich für uns. Es wurde beanstandet, weil es angeblich den Holocaust verherrlicht.
Banned Books, verbotene Bücher, ist eine kleine, aber mit viel Wissen und Sachverstand zusammengestellte Ausstellung, die auf kleinem Raum in die Welt hinausblickt und dabei eine Menge zu bieten hat, findet Ausstellungsbesucherin Giselle.
Ist ja zum Glück wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger hier. Ich lese mir jetzt heute auch noch nicht alles durch, aber in den kommenden Tagen oder Wochen.
Stimmen zur Ausstellung Banned Books ist noch bis Ende April das Ganze in der Universitätsbibliothek Kiel zu sehen.
Der Stichtag.
Seinen Gitarrenriff kennt jeder. Heute vor 80 Jahren wurde der Musiker Ritchie Blackmore geboren. Michel Brückner mit einem Porträt.
In den 70er Jahren feiert er mit Deep Purple seine größten Erfolge. Aber dann folgt der radikale Kurswechsel. Ab 1997 spielt er mittelalterlichen Folk mit seiner Ehefrau Candice Night. Ritchie Blackmore.
Früher habe ich in der lautesten Rockband der Welt gespielt. Jetzt spiele ich in der leisesten, wenn wir ruhig spielen. Ich liebe es sehr, sehr ruhig zu spielen, denn unsere Welt ist mit viel zu viel Lärm belastet.
Mit 11 Jahren kauft ihm sein Vater die erste Gitarre. In einem Interview 1979 erzählt Blackmore, dass er mit dem Instrument angefangen habe, weil er wie Tommy Steele sein wollte, der als einer der ersten britischen Rock'n'Roll-Stars galt. Mit 15 Jahren ist seine Schullaufbahn beendet. Er will Rockstar werden. Später gehört er dann zu den Gründungsmitgliedern von Deep Purple. Mit Black Knight gelingt ihnen 1970 der Durchbruch und sie werden zu Pionieren des Hard Rock. Und dann das alles verändernde Riff.
So now you have...
Also, hier hast du's.
Beethoven.
Und Beethovens 5. Symphonie. Bam, 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 bam. Rückwärts spielen und dann hast du's. Es ist praktisch eine Interpretation der Umkehrung. Also schulde ich Beethoven eigentlich eine Menge Geld.
Ritchie Blackmore gilt zwar als Virtuose an der Gitarre, aber gleichzeitig auch als launisch und etwas exzentrisch. California Jam 1974. Nach Streitigkeiten mit dem Fernsehsender ABC verliert Ritchie Blackmore am Ende des Konzerts die Beherrschung und schlägt mit seiner Gitarre auf die Fernsehkamera ein. Anschließend lässt er die Verstärkertürme von seinem Roadie in Brand setzen. Auch die Beziehung zu den restlichen Bandmitgliedern ist eher schwierig. Die Purple-Sänger Ian Gillan 1993 in einem Interview.
Er ist ein intellektueller Zwerg. Also, was ich eigentlich meine, er ist sehr unsicher.
Ganz Unrecht hatte er wohl nicht.
Ich habe diesen Ruf, weil ich eine introvertierte Person bin. Auf der Bühne kann ich extrovertiert sein, wenn ich mich danach fühle oder genug Bier habe. Aber am liebsten habe ich mich immer versteckt.
Im Frühjahr 1975 verlässt Blackmore Deep Purple und gründet die nächste erfolgreiche Band, Rainbow. Später kommt er dann aber doch wieder zu Deep Purple zurück. bis zum endgültigen Bruch. Wobei er ja eigentlich noch eine ganz andere Vorliebe hat. Damit hat wohl keiner gerechnet.
Mir gefällt, wie die Deutschen ihre Tradition pflegen, zum Beispiel Schlagermusik. Weil er Tradition hat und rein ist. In den USA, wo wir leben, gibt es Hip-Hop. Er ist gewaltsam und einfach nur ärgerlich. Ich liebe aber diese Schlagershows hier.
And I love watching the innocent shows of the Schlager music over here.
Was geht hier an?
Ob er das mit dem deutschen Schlager wirklich so gemeint hat? Sein Gitarrenriff hat auf jeden Fall auch da Spuren hinterlassen. Geboren wurde Ritchie Blackmore heute vor 80 Jahren.
Der Stichtag von Michelle Brückner.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Florian Neuhaus und dem 13. Triumph des THW Kiel im deutschen Handballpokal. Und beim 28:23 gegen die MT Melsungen war es deutlich. Auch dank des herausragenden Torhüters Andreas Wolf.
Es ist ein fantastisches Gefühl. Das war eins unserer Ziele vor der Saison. Ich bin froh, dass wir das erreicht haben. Und der Abend heute gehört uns.
Ein ganz besonderes Spiel war es für Patrick Winczek. Der Kieler wird nach der Saison seine Karriere beenden. Und er hat zum Abschied jetzt schon einen Titel sicher.
Den habe ich schon vergossen, aber jetzt aktuell sind die wieder getrocknet. Aber klar, das sind die Momente, wofür man so hart arbeitet, dass man am Ende die Pokale mitnehmen kann. Und von daher bin ich unglaublich stolz auf uns.
Lange feiern können die Kieler allerdings nicht. Schon am Mittwoch steht in der Bundesliga das Topspiel gegen die Füchse Berlin an. Und auch in der Bundesliga könnte der THW mit einem Sieg nochmal oben angreifen. Oben mit dabei sind auch die Fußballer von Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Mit dem 3:0-Erfolg gegen den ersten FC Heidenheim festigten die Hessen den dritten Tabellenplatz. Dabei war dieses Spiel ein schwieriges, besonders für den Kopf. Tim Brockmeier berichtet.
Wie sehr kann sich die Eintracht im Highlight-Sandwich Tottenham, also zwischen den beiden Spielen im Euroleague-Viertelfinale gegen die Spurs, fokussieren, konzentrieren auf den Liga-Alltag gegen Abstiegskandidat Heidenheim? Die Antwort nach dem Spiel? Sehr. Starke Leistung, verdienter Sieg, Abwehrchef Robin Koch.
Zwischen den beiden Spielen gegen Tottenham ist es mit Sicherheit nicht so einfach, dann den Fokus auch wieder auf die Liga zu richten. Aber wir haben direkt nach London gesagt, okay, voller Fokus aufs Wochenende. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
Bahoya schon nach 10 Minuten, Koch selbst kurz vor der Pause zunächst die Torschützen für die Eintracht. Heidenheim im ersten Durchgang nicht gut, sehr fehlerhaft. Nach dem Wechsel die Gäste besser, ließen aber 2 große Chancen liegen. Dafür am Ende dann Ekitike per Konter mit der 3:0-Entscheidung für Frankfurt. Heidenheim steckt weiter unten fest, hat mittlerweile, Kevin Müller, 7 Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz.
Wir müssen jetzt alles dafür tun, realistisch den Relegationsplatz zu sichern irgendwie und dann werden wir weitersehen.
Die SGE dagegen sieht sich mittendrin im Rennen um die Champions League und dank des 3:0 Heimsieges auch mit einer äußerst gelungenen Generalprobe für das Highlight Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstag gegen Tottenham Hotspur.
Auf Spiele auf der internationalen Bühne, zumindest in der kommenden Saison, darf auch wieder Werder Bremen hoffen. Nach dem 2:1-Erfolg beim VfB Stuttgart haben die Norddeutschen nur noch 3 Punkte Rückstand auf Platz 6. Und die Bremer sind in einer komfortablen Lage, weiß Trainer Ole Werner.
Ich glaube, da gibt es ein paar Mannschaften da oben, die ein bisschen mehr Druck haben, nach Europa zu kommen als wir. Und deshalb gehen wir das Ganze auch mit diesen Schlusssport auch mit einer Vorfreude an, mit einem Selbstvertrauen an. Aber ich glaube, andere Mannschaften müssen und wir können.
Die Stuttgarter sind hinter Werder zurückgefallen, auch weil sie eine knappe halbe Stunde in Unterzahl spielen mussten. Gelb-Rot gab es für Nick Woltemade. Eine Fehlentscheidung, sagt der VfB und kündigte Protest gegen eine mögliche Sperre an. Und zum Schluss kommen wir noch zur Formel 1 in Bahrain und dem 2. Sieg von Oscar Piastri in der noch jungen Saison. Jens Gideon mit den Einzelheiten.
Es zeichnet sich immer mehr ein Titel-Zweikampf der beiden McLaren-Piloten ab. Der Trend spricht dabei für Oscar Piastri. Der Australier ist nach seinem 2. Saisonsieg in Bahrain zwar noch 2. in der WM-Gesamtwertung, aber er hat nur 3 Punkte Rückstand und schon einen Sieg mehr als sein Teamkollege. Lando Norris konnte im Flutlicht von Bahrain seine WM-Führung zwar verteidigen, aber mit Platz 3 dürfte der Engländer nicht wirklich zufrieden sein. Im engen Zweikampf mit dem am Ende zweitplatzierten Mercedes-Piloten George Russell sind Norris im stärkeren Auto zu viele kleine Fehler unterlaufen. Schon am kommenden Wochenende hat der Spitzenreiter aber die Chance zurückzukommen. Dann geht die Formel 1 in Saudi-Arabien an den Start.
Auch der deutsche Nico Hülkenberg hat in Jeddah eine neue Chance. In Bahrain war er zunächst auf Platz 13 gewertet worden. Bei der Kontrolle nach dem Rennen wurde allerdings festgestellt, dass der Unterboden seines Boliden so stark abgenutzt war, dass er gegen die Regeln verstieß. Deshalb wurde der Rheinländer 2 Stunden nach Rennende disqualifiziert.
Der Sport am frühen Montag mit Florian Neuhaus.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 1.30 Uhr mit Katja Kindermann. CDU-Chef Merz sorgt mit Aussagen über Vereinbarungen im Koalitionsvertrag für Diskussionen, zum Beispiel in Sachen Mindestlohn. CDU-Generalsekretär Linnemann und SPD-Chef Klingbeil reagieren aber gelassen. Aus der Nachrichtenredaktion Petra Salzmann.
In einem Interview mit der Bild am Sonntag hatte Merz daran gezweifelt, dass sich zentrale Punkte der SPD wirklich umsetzen lassen. Unter anderem, dass der Mindestlohn im nächsten Jahr auf 15 Euro steigen kann. CDU-Generalsekretär Linnemann sagte, ein Mindestlohn von 15 Euro sei erreichbar, doch am Ende werde er ohnehin von einer Kommission festgelegt. Ähnlich äußerte sich SPD-Chef Klingbeil. Er rief die angehenden Koalitionäre auf, nicht das Trennende in den Vordergrund zu rücken, sondern das Verbindende.
CDU-Chef Merz hat erneut in Aussicht gestellt, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Mit Blick auf die russische Attacke auf die Stadt Sumy sagte Merz in der ARD, die Ukraine müsse aus der Defensive herauskommen. Der designierte Kanzler betonte aber, dass die Lieferung mit den europäischen Partnern abgestimmt werden müsse. Russlands Armee hatte gestern die ostukrainische Stadt Sumy mit Raketen angegriffen und nach ukrainischen Angaben mehr als 30 Menschen getötet. Bei dem israelischen Angriff auf ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens ist die Klinik laut Weltgesundheitsorganisation schwer beschädigt worden. Außerdem sei ein Kind bei dem Angriff getötet worden, dies erklärte WHO-Generaldirektor Tedros. Nach israelischen Angaben galt der Angriff einer Kommandozentrale der Terrororganisation Hamas. Krankenkassen und Verbände halten den Koalitionsvertrag von Union und SPD für unzureichend. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK Bentele warnt vor weiter steigenden Beitragssätzen in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Aus Berlin Jim Bob Nikschas.
Sie vermisst im Koalitionsvertrag von Union und SPD konkrete Antworten auf die Frage, wie die Sozialsysteme künftig stabil gehalten werden sollen, angesichts weiter steigender Kosten. 9 Milliarden Euro fehlen den Krankenkassen demnach allein durch Leistungen für Bürgergeldempfänger. Dass Union und SPD diese Kosten jetzt doch nicht mit Steuergeld ausgleichen wollen, bezeichnet Bentele als großen Fehler. Auch der Chef der Krankenkasse DAK, Andreas Storm, kritisiert, dass die Parteien Kosten in Milliardenhöhe auf Beitragszahler abwälzen wollten. Er warnt in der Augsburger Allgemeinen vor einem, Zitat, Beitragstsunami, falls Union und SPD mit nötigen Reformen zu lange warten.
Das Wetter in Deutschland. Heute Nacht mehr, mal weniger Wolken und meistens trocken, 11 bis 4 Grad. Tagsüber Wolken und Sonne und nur selten Schauer, 17 bis 23 Grad, an Nord- und Ostsee kühler. Am Dienstag wechselhaft und einzelne Schauer, vor allem im Südosten Sonne, 12 bis 23 Grad. Und am Mittwoch in der Westhälfte Sonne, Wolken und kurze Schauer. In der Osthälfte mehr Sonne, 17 bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit einer Gefahreninformation für Sachsen-Anhalt. Das Umweltamt warnt die Ortschaften Zilli, Dersheim, Hessen und Hessendamm vor einer Verunreinigung des Baches Dersheimer Aue. Es soll dort bitte kein Wasser entnommen werden. Und Berlin, die A100 Stadtring Richtung Wedding, ist in Höhe Dreieck Funkturm bis 5 Uhr früh noch gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Birgit Hasselbusch, schön, dass Sie dabei sind. Seit Wochen versuchen Großbritannien und Frankreich, Pläne für eine Friedenssicherung für die Ukraine zu entwickeln. Also für die Zeit nach einem Waffenstillstand. Ihre sogenannte Koalition der Willigen, zu der gut 30 Staaten gehören, hatte sich im März gebildet. Nach dem Eklat zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Staatschef Zelensky im Weißen Haus. Doch eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, die Angriffe Russlands nehmen zu. Beim jüngsten Angriff auf die ukrainische Stadt Sumy kamen gestern mehr als 30 Menschen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Meine RBB-Kollegin Sabina Matay hat vor diesem Angriff mit dem ukrainischen Botschafter Oleksiy Makeyev über seine Erwartungen an Deutschland und die EU gesprochen.
Herr Botschafter, Deutschland bekommt im Mai voraussichtlich eine neue Bundesregierung. Die Koalitionsvereinbarung, die jetzt gerade getroffen worden ist, die sichert der Ukraine in ihrem Kampf um die Freiheit von russischer Aggression die weitere Unterstützung zu. Hätten Sie sich konkretere Zusagen gewünscht?
Das, was wir während der Koalitionsverhandlungen gehört haben und was wir im Vertrag sehen, ist ein Schritt nach vorne, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Und also darüber habe ich als Botschafter immer gesprochen und dafür geworben. Ich freue mich, dass heute in Deutschland die beiden Parteien es spüren, dass es im Interesse Deutschlands ist, die Ukraine zu unterstützen. Und auch eine weitere Gratwanderung ist, nicht nur so lange wie nötig, sondern mit dem, was zur Verfügung steht. Und das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Das ist die Formel, die der mutmaßlich nächste Bundeskanzler Friedrich Merz schon im Wahlkampf geprägt hatte. Also nicht mehr so lange wie nötig, so wie sein Vorgänger, sondern alles, was nötig ist zur Unterstützung der Ukraine. Sie halten das also tatsächlich für ein Versprechen, nicht für reine Rhetorik.
Ja, die Gesellschaft glaubt nicht besonders oft den Politikern, geschweige von Diplomaten. Wie ich Diplomatie verstehe, ist, dass man mit Lügen überhaupt nichts erreicht. Und dass Diplomatie des 21. Jahrhunderts unter Verbündeten müsste eine ehrliche Diplomatie sein. Und ich versuche mal, das auch auf die Politik herbeizuführen und hoffen, dass auch die Politiker mit ihren Wählern ein ernstes, aber auch ein ehrliches Gespräch führen. Und wenn man ehrlich ist, dann macht man das, was man verspricht und was man sagt. Davon gehe ich aus.
Ernsthaftigkeit, Ehrlichkeit, das sind Ihre Maßstäbe. Bei welchem deutschen Außenminister, bei welchem deutschen Verteidigungsminister würden Sie die Interessen der Ukraine denn dann in guten Händen sehen?
Ja, das entscheiden natürlich jetzt die Koalitionspartner. Ein paar Namen kursieren schon in Berlin. Und ich muss sagen, dass sehr viele Minister ich persönlich sehr gut kenne und schätze. Und das gibt mir viele Gründe zu hoffen, dass es dann vorwärts, also weiter vorangehen wird. Und ich weiß, dass auch zum Beispiel Boris Pistorius in der Ukraine im politischen Spektrum, aber auch beim Militär hochgeschätzt ist.
Und wie steht es um Friedrich Merz, den mutmaßlich nächsten Bundeskanzler? Kennen Sie den? Wird er in der Ukraine auch wahrgenommen?
Ja, er wird wahrgenommen. Friedrich Merz war, glaube ich, einer der ersten Politiker, die in die Ukraine nach dem Ausbruch des Großen Krieges gereist ist. Er war zweimal schon in der Ukraine, zuletzt im Dezember. Sie haben schon einige Male mit dem Präsidenten Zelensky getroffen, auch zuletzt während der Münchner Sicherheitskonferenz. Und ja, die Worte von Friedrich Merz werden in der Ukraine diskutiert und verfolgt.
Das Interessante an dieser Koalitionsvereinbarung ist, dass das Wort Krieg in dieser Vereinbarung nur im Zusammenhang mit der Ukraine vorkommt. Aber nicht im Zusammenhang mit dem Rest Europas, nicht mit dem Westen, nicht mit Deutschland. Obwohl seit Jahren von einem hybriden Krieg Russlands auch auf uns die Rede ist. Ist das ein Fehler, das nicht zu benennen?
Was ich genau weiß, dass das Wort Ukraine 17 Mal in diesem Koalitionsvertrag vorkommt. Und das ist auch ein wichtiges Zeichen. Und nicht nur dort, wo es um Krieg geht, sondern dort, wo es um Europa geht. Wo es um Sicherheitseuropa geht, ist natürlich unmöglich, den russischen Krieg gegen die Ukraine außer Acht zu lassen. Das, was Sie sagen zum Thema Krieg, leider, und das haben wir auch in der Wahlkampagne gesehen, sehr viele Parteien und Politiker haben es bevorzugt, das Thema Krieg nicht besonders intensiv zu besprechen oder zum Thema der Wahlkampagne zu machen. Und das, glaube ich, ist ein echtes Versäumnis, weil sonst wird es den Menschen, vielen Menschen überhaupt nicht klar, warum man von Renten oder von den Preisen kaum sprechen kann, wenn es das Thema äußere Sicherheit, Bedrohungslage, mögliche Angriffe auf Europa und auch Deutschland, die andauern, und das wissen wir. Und das Thema Frieden und Friedensverhandlungen, all das gehört zum Alltag in Europa und man darf nicht wegschauen. Ich hoffe sehr, dass es auch jetzt nach der Wahlkampagne auch die schwierigen Themen von der Regierung und von Politikern angesprochen werden. Und meine Wenigkeit, ich stehe zur Verfügung, um auch mit Menschen weiter zu sprechen.
Ein schwieriges Thema unter der vorangegangenen, jetzt noch geschäftsführenden Bundesregierung war immer die Unterstützung, die Art, der Umfang der Unterstützung der Ukraine, gerade was militärisch anging. Friedrich Merz spricht jetzt davon, alles, was nötig ist, zu geben. Was ist denn nötig? Was benötigt die Ukraine derzeit am meisten, um ihre Freiheit zu verteidigen?
Nur ein Beispiel. Freitag letzte Woche, Nachmittag. Ein warmer Tag, Frühling in der Ukraine, Stadt Kryvyi Rih. Kinder auf dem Kinderspielplatz. Und plötzlich eine russische Rakete, ballistische Rakete mit Streumunition. 9 Kinder getötet, 20 Menschen getötet. Ballistische Raketen können fast ausschließlich von einem Patriot-System abgefangen werden. Und wir sind Deutschland sehr dankbar dafür, dass 3 Patriot-Systeme aus dem deutschen Bestand in die Ukraine geliefert wurden. Deutschland ist weit vorne im Vergleich zu anderen Ländern, die über diese Systeme verfügen. Aber meine Aufgabe als Botschafter der Ukraine, auch dafür zu sorgen, dass mehr Systeme kommen und auch mehr Raketen dafür zur Verfügung gestellt werden. Weil jede Rakete kann so einen Angriff abwehren und 20 oder mehr Menschenleben zu retten. Und deswegen hat mein Präsident Volodymyr Zelensky klar gesagt, wir brauchen noch mehr von diesen Patriot-Systemen, und Botschafter auf der ganzen Welt suchen danach und versuchen, die Regierungen zu überzeugen, dass diese Patriot-Systeme der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Deutschland hat auch sehr viel gemacht in der Sache Luftverteidigung. Iris-T-System, 6 davon, also volle Batterie, 6 Batterien, verteidigen die Ukraine heute. Die weiteren kommen. Gepard, Flakpanzer sind die besten Waffen gegen russische Drohnen. Aber wenn wir nochmals überlegen, Ukraine ist riesengroß. Und so ein System kann vielleicht ein Dorf oder ein Umspannwerk schützen. Aber flächenmäßig ist Ukraine immer noch 3 Jahren nach dem Beginn der täglichen russischen Raketenangriffen immer noch nicht geschützt. Deswegen Flugabwehrsysteme sind für uns seit langem das Wichtigste.
Die Bundesregierung in spe hält auch an der NATO-Mitgliedschaft für ihr Land fest. Die wird aber wohl nicht kommen, jedenfalls nicht mit einem Donald Trump im Weißen Haus. Wäre denn der Beitritt zur EU ein adäquater Ersatz dafür?
Wir sprechen nicht über Ersatz, wir sprechen über eine umfangreiche Lösung. EU und NATO-Mitgliedschaft sind in der ukrainischen Verfassung als Ziel verankert. Die Menschen überall in Europa begreifen es heute nach dem russischen Überfall der Ukraine viel besser, was diese Sicherheit, äußere Sicherheit heißt. Das haben die Finnen und Schweden begriffen und sehr schnell in die NATO beigetreten sind. Das haben nach meinem Gefühl die Deutschen nicht unbedingt verstanden, woher kommt diese äußere Sicherheit. Es ist so ein tolles Gefühl, in Sicherheit, in der Demokratie, in Freiheit zu leben, als ob es einfach vom Gott gegeben ist und da braucht man nichts zu machen, einfach genießen. Aber wir wissen über die deutschen Tugende der Arbeit. Und daran muss hart gearbeitet werden, damit diese Sicherheit gewährleistet wird. Das, und das muss ich ganz klar Ihrer Hörerschaft sagen, Sicherheit in Deutschland ist von
Männer und Frauen in Uniform gewährleistet vom Bundeswehr und auch davon, dass Deutschland Mitglied der NATO ist. Und das heißt, wenn es was Schlimmes passiert, dann stehen die Verbündete, die anderen Nationen an der Seite Deutschlands oder an der Seite eines anderen Bündnispartners.
Und aber genau das, entschuldigen Sie, wenn ich da dazwischen gehe, aber genau das ist jetzt ja in Frage gestellt durch den amerikanischen Verbündeten in Gestalt der Regierung Trump. Wir können uns auf die Amerikaner nicht mehr verlassen. Das ist das Gefühl hier. Manche Experten sagen sogar, Trump habe im Grunde die Seiten gewechselt. Die Europäer sind jetzt keine Partner mehr, vielleicht sogar Gegner. Und Russland ist der Partner. Bestürzt Sie das nicht?
Also ich werde bei weitem nicht so weit gehen, in dem, wie wir die heutige Lage bezeichnen. Ich glaube, wir alle sind daran interessiert, dass die Vereinigten Staaten weiterhin als Verbündete Europas agieren. Und die sind natürlich ausschlaggebend für den Frieden und Stabilität in Europa und in der ganzen Welt. Was aber viele hier in Deutschland in den letzten 2 Monaten nach dem Wechsel im Weißen Haus verstanden haben, Europa muss viel mehr dafür tun, um diese Freiheit und Sicherheit zu verteidigen. Das war also für uns schon lange eine Offenbarung. Und dafür habe ich auch geworben, dass Europa viel mehr das Sagen haben muss, viel mehr in die eigene Verteidigung und in die Rüstungsindustrie investieren muss, viel mehr Verantwortung übernehmen. Und ich freue mich riesig, dass in den letzten 2 Wochen mein Lieblingswort, das ich immer vorschlage, zum Wort des Jahres zu krönen, das Wort Führungsrolle, von vielen Politikern jetzt ausgesprochen wurde. Man spricht über Führungsrolle Deutschlands. Und das ist für mich ein gutes Zeichen und ich hoffe sehr, dass es nicht nur Rhetorik ist, sondern ein Aktionsplan.
Aber derweil haben, also was Europa angeht, ja nun Großbritannien und Frankreich eine Führungsrolle eingenommen. Die haben eine Koalition der Willigen gebildet, die sich diese Woche auch im Brüsseler NATO-Hauptquartier getroffen hat. Da wurde darüber diskutiert, wie der Ukraine ein Höchstmaß an Sicherheit gegeben werden kann, wenn sie sich, falls sie sich auf einen Waffenstillstand irgendwann einlässt. Wie sollte so eine etwaige Truppe zur Sicherung des Friedens in der Ukraine aussehen?
Oh, das wird jetzt von den Militärs diskutiert und ich gehe davon aus, dass auch die Deutschen nach der Bildung der Regierung und nach der Wahl des Bundeskanzlers auch sehr aktiv an diesen Gesprächen teilnehmen. Für uns ist es viel zu früh zu sagen, was für eine Truppe sein kann, weil das hängt natürlich davon ab, wie die Verhandlungen mit den Russen enden. Also die haben erst begonnen. Die Amerikaner haben mit uns gesprochen, dann mit den Russen. Aber was haben wir gesehen, dass die Russen überhaupt kein Interesse an diesem Frieden haben? Wenn wir das eingewilligt haben und vereinbart haben, dass ja, wir würden jetzt Waffenstillstand zustimmen. Wir sehen, dass Russen attackieren uns weiter mit Drohnen und Raketen und mit vielen zivilen Toten. Das ist alles andere als Waffenstillstand und somit senden sie eine klare Botschaft an Washington und auch an Europa. Wir sind an diesem Frieden überhaupt nicht interessiert. In diesem Sinne ist es immer noch zu früh zu sprechen über irgendwelche Friedensmission, sondern darum, wie überhaupt so ein unverlässlicher Gesprächspartner wie Russland davon abgehalten werden kann, weitere Angriffe auf die Ukraine, auf die Nachbarn oder auch auf Europa zu veranstalten. Wir sind ganz am Anfang von diesen Gesprächen.
Der amerikanische Präsident dagegen glaubte, dass er innerhalb kurzer Zeit so einen Waffenstillstand, vielleicht sogar einen Frieden in der Ukraine herstellen könnte. Sie haben gesagt, man habe zuerst mit der Ukraine gesprochen. Wir erinnern uns an die Bilder aus dem Weißen Haus. Das war nicht sehr vielversprechend. Aber vor allem verhandeln die USA jetzt direkt mit Russland. Die Ukraine sitzt nicht direkt mit am Tisch. Hat ihr Land denn de facto wirklich ein Mitspracherecht bei den Entscheidungen über sein Schicksal?
Ja, das ist wichtig zu verstehen. Zuerst haben die Gespräche zwischen der Ukraine und Vereinigten Staaten stattgefunden. Dann sind Amerikaner ins Gespräch mit Russen gekommen. Zurück zu uns. Wir hatten bis jetzt keine direkten Gespräche mit Russen. Und das waren erst die ersten Kontakte. Und es lässt sich jetzt feststellen, ob wirklich die Russen mit Worten und mit Taten an diesen Friedensverhandlungen interessiert sind. Nochmal, seit einem Monat liegt unser Angebot für einen umfassenden Waffenstillstand auf dem Tisch, aber Angriffe auf Zivilisten werden verstärkt und nicht reduziert. Es gibt sehr wichtige Dinge, die gemacht werden können, auch von unseren Verbünden, damit man den Russen zum Verhandlungstisch zwingen kann.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, das sind die weiteren Sanktionen gegen Russland. Die Entscheidung über dem eingefrorenen russischen Staatsvermögen. Das wurde auch im Koalitionsvertrag auch erwähnt, was ich wirklich wichtig finde. Und dass man weitere Pläne, konkrete Pläne zur militärischen Unterstützung der Ukraine, zur Aufrüstung, Investitionen in die ukrainische Rüstungsindustrie, damit wir selber uns mit unseren Waffen schützen können. All die Schritte sind ausschlaggebend für erfolgreiche Verhandlungen, weil wir wissen es aus unserer Erfahrung ganz genau, das wissen die Amerikaner und auch die Deutschen, mit Russland kann man verhandeln nur aus der Position der Stärke. In diese Position müssen wir und unsere Partner versetzt werden.
Aber Europa allein kann das nicht leisten. Dazu sind die USA nötig. Aber die USA, das sehen wir doch gerade, werten Wladimir Putin vom globalen Paria wieder zum gern gesehenen internationalen Partner auf. Trump hat die Ukraine jetzt mit Zöllen überzogen, nicht aber Russland.
Manchmal freue ich mich sehr, dass ich mit all den Komplikationen und Schwierigkeiten Botschafter der Ukraine in Deutschland bin und nicht in den Vereinigten Staaten. Und das erspart mir die tiefgreifende Diskussion über Amerika. Was ich aber ganz genau weiß, es geht auch in diese Richtung, dass Deutschland und Europa mit am Tisch sitzen müssen bei diesen Friedensverhandlungen, weil erstens unsere Sicherheit ist unteilbar. Frieden Ukraine heißt Frieden in Deutschland. Es heißt Frieden in Europa. Und deswegen hoffen wir auf ein starkes Deutschland, das uns unterstützt, so lange wie nötig und mit allem, was nötig ist. Ich freue mich, dass auch vom Friedrich Merz, wie er das gehört habe, Germany is back on track. So, Deutschland ist zurück. Das macht uns Hoffnung, weil ich muss gestehen, die Ukrainer haben die besten Hoffnungen auf Deutschland. Auf kein anderes Land und Volk hoffen wir sehr, dass es uns unterstützt wie Deutschland.
Warum? Warum gerade Deutschland?
Das hat sich in den letzten Jahren geändert und ich habe auch daran gearbeitet, um unseren Menschen in der Ukraine zu erklären, dass Deutschland einen langen Weg hinter sich hat, von 5000 Helmen bis zum zweitstärksten Unterstützer der Ukraine. Das, was ich von Anfang an hier in Deutschland machte, indem ich dem deutschen Steuerzahler und der Regierung für jede Waffenlieferung dankte, ist schon etabliert zu einem Spruch in der Ukraine: Danke Deutschland. Wissen Sie, nicht nur die Militärs, die deutsche Waffen benutzen, um uns zu verteidigen, wissen es hochzuschätzen. Einfach die Einwohner von Odessa, wenn mein Freund mir sagt, Oleksi, ich glaube, es ist gerade bei uns das Ding da aus Deutschland gekommen, weil ich höre den neuen Geräusch von Flugabwehrsystemen. Das müsste Iris T sein. Das wissen unsere Menschen zu schätzen, dass diese Waffen unsere Leben retten und dass Deutschland jetzt wirklich an der Spitze in der Unterstützung der Ukraine steht.
Im Kern geht es beim Abwehrkampf der Ukraine um Freiheit. Hat sich das Freiheitsverständnis Ihrer Landsleute seit dem russischen Überfall eigentlich verändert?
Freiheit ist etwas, womit wir unser ganzes Leben verbracht haben. Kampf um Freiheit. Wir gehen davon aus, dass Freiheit ist immer den Kampf wert. Das haben wir während der Revolutionen in der Ukraine bestätigt, die Orangene Revolution, als uns die Freiheit wählen zu dürfen genommen wurde und die Präsidentschaftswahlen gefälscht wurden, sind wir auf die Straße gegangen, um zu protestieren und um frei wählen zu können. Dann die Revolution der Würde 2013, 2014, als uns unser Wunsch zurück nach Hause ins Europa zu kommen, auch weggenommen wurde. Seit 2014 dauert dieser Kampf um Frieden und um Unabhängigkeit, nachdem die Russen uns Krim und Teile Donbass weggenommen haben. Und jetzt sind 20% unseres Territoriums unter russischen Besatzung. Freiheit ist eine Herausforderung, ist den Kampf wert, und Freiheit erfordert Stärke. Demokratie muss besser bewaffnet werden als Autokratie. Und das sind die Erkenntnisse der Ukraine in diesen 11 Jahren Krieges gegen die Ukraine.
Herr Botschafter, was wäre für die Ukraine dann ein Frieden, der ihre Freiheit garantiert?
Wenn Ukrainerinnen und Ukrainer in Kiew, in Lviv, in Donetsk und Luhansk, in Jalta und Simferopol auf der Krim sagen können, ich bin frei, ich genieße diese Freiheit, ich genieße Unabhängigkeit, dann ist diese Freiheit erreicht. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht einfach wie in einem Computerspiel Grenzen ziehen werden, ungeachtet von Menschen, sondern wirklich alles dafür tun, damit die Menschen in Freiheit leben. Wir wollen diese Freiheit für die ganze Ukraine und alle Ukrainerinnen und Ukrainer.
Vielen Dank, Herr Botschafter.
Das sagt der ukrainische Botschafter Oleksi Makejev im Gespräch mit Sabina Matei. Und diesen Hörtipp, den haben wir noch passend dazu.
Streitkräfte und Strategien.
Jetzt hängt es davon ab, ob Russland einen Waffenstillstand will.
Niemand kann bei der Zerstörung glücklich sein oder wenn unschuldige Kinder sterben.
Militärische Konflikte bringen immer Chaos und Leid.
Die Raketen greifen Ziele mit 10-facher Schallgeschwindigkeit an.
Umso größer die Hoffnung, dass die Waffen ruhen.
Frieden erwächst aus Stärke und da müssen wir geschlossen zusammenstehen.
Bei all den Krisenherden weltweit ist es schwer, den Überblick zu behalten.
Wir sind Stefan Niemann,
Anna Engelke
und Kai Küstner.
Unser Team von Streitkräfte und Strategien recherchiert die Fakten und spricht mit Expertinnen und Experten.
Man kann natürlich ein Szenario zugrunde legen, dass der Krieg in der Ukraine endet, und zwar nicht vorteilhaft für die Ukraine, dass sich Trump weiter aus Europa zurückzieht, die NATO schwächt und Putin das geradezu als Einladung betrachtet. Und ich sage ja nicht, dass Putin auf Berlin marschiert, sondern dass er die 30 Kilometer nach Vilnius marschiert, um die NATO vor veränderte Tatsachen zu stellen und zu testen, wie die reagieren würden.
Streitkräfte und Strategien. Jederzeit in der ARD Audiothek.
Und das war Teil 1 der ARD Infonacht mit Birgit Hasselbusch am 14. April. Gleich um 2 gibt's die Nachrichten und danach bringt Sven Hasenclever Sie gut informiert in die neue Woche hinein. Tschüss, machen Sie's gut.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. Union und SPD haben entspannt auf einen möglichen Zwist in der geplanten Koalition reagiert. SPD-Chef Klingbeil forderte, das Verbindende in den Vordergrund zu rücken und nicht das Trennende. Jan Busche.
Hintergrund sind Äußerungen von CDU-Chef Merz. Der designierte Bundeskanzler hatte unter anderem einen baldigen Anstieg des Mindestlohns auf 15 Euro angezweifelt. CDU-Generalsekretär Linnemann sagte dazu im Bericht aus Berlin, die 15 Euro seien laut Regelwerk möglich. Am Ende entscheide aber die Mindestlohnkommission. Bei der SPD dürfen von Dienstag an Parteimitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen.
Die USA haben den russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Sumy mit mindestens 32 Toten und 100 Verletzten scharf kritisiert. Der US-Sondergesandte für die Ukraine Kellogg schrieb auf X, der Beschuss von zivilen Zielen überschreite die Grenzen des Anstands. Der Angriff erfolgte 2 Tage nach einem Treffen des US-Sondergesandten Witkoff mit dem russischen Präsidenten Putin. 2 russische Raketen waren gestern Morgen im Stadtzentrum von Sumy eingeschlagen. Berlins Innensenatorin Spranger prüft, mehr Messerverbotszonen in der Stadt einzurichten. Sie sagte dem RBB, dass sie sich ein solches Verbot im öffentlichen Nahverkehr vorstellen könnte. Dorothea Echte.
Waffen- und Messerverbotszonen seien nicht nur ein rechtliches Instrument, sondern auch ein Signal an die Stadtgesellschaft. Der Rechtsstaat müsse entschieden gegen Messerangriffe vorgehen. Messer- und Waffenverbotszonen machten verdachtsunabhängige Kontrollen durch die Polizei möglich, so Spranger. Seit Mitte Februar gibt es bereits 3 Messerverbotszonen in Berlin, am Leopoldplatz, am Görlitzer Park und am Cottbusser Tor.
In Washington beginnt heute ein Wettbewerbsprozess gegen den Internetkonzern Meta. Der Facebook-Mutter wird vorgeworfen, Instagram und WhatsApp zu überhöhten Preisen gekauft zu haben, mit dem Ziel, aufkommende Konkurrenz auszuschalten. Vor Gericht will die US-Wettbewerbsbehörde FTC nachweisen, dass Meta durch die Übernahmen eine Monopolstellung erhalten hat. Sollte Meta in den Verfahren unterliegen, könnte es gezwungen werden, Instagram und WhatsApp zu verkaufen. Die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga am Sonntag. Eintracht Frankfurt, Heidenheim 3:0, Bremen-Stuttgart 2:1. Alba Berlin setzte sich in der Basketball-Bundesliga in Ludwigsburg mit 79:63.